Hallo, zurück hier beim Blocktrader Bitcoin Podcast, beim Wochenrückblick mit dem Phil. Heute haben wir übrigens Folge 63 und schon ganz, ganz lange nicht mehr gehört und gesehen, der gute Fab.
Hallo. Ja, moin. Alle guten Dinge sind zwei, oder? Oder wie heißt das?
Ja, absolut. Wir haben uns spontan überlegt, Folgen fürs ganze Jahr schon mal aufzunehmen vorweg, so wie das andere Podcasts auch machen, einfach voraufzunehmen. Ja, und dann kann man die
News im Vorhinein antizipieren, oder?
Ja, denken
uns einfach was aus jetzt für die nächsten Monate.
Da kann man ja grob, ne, es liegt alles auf der Hand, was alles so passiert. Ne, das kann man sich ja schon für ein Jahr, also sollte nicht so schwer sein, denke ich.
Ich denke auch.
Ja, cool, dass du wieder da bist. Jetzt machen wir die Blockzeit aber am Anfang, oder? Letztes Mal haben wir die nämlich ich fast vergessen.
Ja, können wir machen. Also bei mir, lass mich mal refreshen, sieht das hier aus nach der 841370.
Jawohl, habe ich auch.
Wunderbar. So.
Moskau-Zeit haben wir 16.10 Uhr bei mir in US-Dollar.
Ja, ist doch eine ganz, ganz solide Zeit, würde ich sagen.
Ja, es zieht sich seitwärts so vor sich hin momentan. Jo, heute gibt's richtig, richtig viel zu erzählen eigentlich. Es ist einiges passiert die letzten Tage. Wir werden mal schauen, wie wir das Schiff da durchschippern, durch diese ganze Newswelle. Aber was ganz Wichtiges vorweg, das hatten wir letztes Mal nämlich ganz knapp verpasst noch. Ich weiß gar nicht, ob das schon der Tag war. Coinfinity hat ein 10-Jähriges gefeiert. Wusstest du das, Fab?
Oh, ist mir neu. Nein, ja klar wusste ich das. Und ich war sogar vor Ort, logischerweise. War am 23. April, was haben wir heute? Ja, den 29. genau. War ein Event zu unserem 10-Jährigen, genau. Ist ziemlich verrückt irgendwie, dass man als Bitcoin-Broker schon so lange am Markt ist, tatsächlich.
Total.
Ja, hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Es waren natürlich sehr viele Mitarbeiter da, einige langjährige, treue Kunden, so wie ich das mitbekommen habe. Und ja, natürlich auch der ein oder andere Mensch aus dem Space.
Ihr habt auch eine richtig coole Location da gehabt, ne? Das Grazer Schlossberg. Klingt gut. Also ich kenne es nicht, aber ich habe ein paar Bilder gesehen und...
Ja, ich kannte das vorher auch nicht. Das ist richtig, richtig schön, so oben am Berg und man guckt irgendwie über einen Großteil von Graz drüber. Wirklich richtig schöne Location. Da ist, glaube ich, gibt es eben diesen Raum, den man anmieten kann und der Rest ist, glaube ich, einfach so Restaurant. Also keine Ahnung, was da die Preisklasse im Restaurant ist, aber da kann man natürlich schon mal essen gehen. Ja? Sieht wirklich sehr, sehr gut aus da oben. Genau, ja, so in Anführungsstrichen Highlight des Abends, würde ich sagen, war, dass wir den Marc Friedrich eingeladen hatten, zusammen mit der Sarah Paulrowitsch, glaube ich, heißt sie, wenn ich mich nicht irre.
Ich habe eben schon überlegt, vielleicht blöd die Frage, aber wer ist das?
Ja, die arbeitet, lass mich jetzt nicht lügen, ich bin nicht super firm in ihrem Background, aber ich glaube für die Digital Euro Association war, glaube ich, ihr Arbeitgeber und da hatten wir halt so eine kleine Debatte, ne? Ging es um Bitcoin versus digitaler Euro und Marc natürlich so ein bisschen die Bitcoin-Perspektive eingenommen und die Sarah, ich kannte sie vorher nicht, hat sogar eigentlich selbst gesagt, dass sie auch Bitcoin hält, hat aber so ein bisschen... ich sag mal so, dagegen argumentiert, dass sie das als zukünftiges Geldsystem sehen könnte. Und das war auf jeden Fall recht, recht spannend, weil es von beiden Seiten recht, recht leidenschaftlich geführt wurde, die Diskussion, aber trotzdem halt noch sachlich.
Und Nico hat ja moderiert, oder?
Nico hat moderiert, genau, den ganzen Abend über.
Nico Jiltsch, ja.
Ja, genau, von hier, was Bitcoin bringt. Shoutout an der Stelle, Nico. Hast du super gemacht. War ein schöner und angenehmer Abend. Genau. Ja, wir haben natürlich so allgemein dieses 10-jährige Jubiläum uns zum Anlass genommen, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten auch ganz viele coole neue Sachen auch noch vorstellen wollen. Ich hatte ja einiges schon mal beim letzten Mal ein bisschen erwähnt. Wallet kommt auch bald in unsere App rein, so wie ihr das auch von anderen gewohnt seid. Mhm. Ja, also ist ziemlich cool. In der ganzen Firma herrscht so ein bisschen Aufbruchstimmung jetzt um das 10-jährige rum, irgendwie neue Sachen reinzubasteln und wir sind da zuversichtlich.
Und wann der Blitz einschlägt bei Coinfinity ist noch nicht ganz raus, oder?
Genau, ich kann dir noch nicht den exakten Tag sagen, an dem der Blitz einschlägt, aber es wird natürlich heftig am Blitz gearbeitet.
Wie das halt so ist mit Blitzen, ne?
Genau, ja, das passiert dann irgendwann random, dann macht's Bam
und dann
hat er eingeschlagen, so ist es. Aber das wird cool auf jeden Fall, so viel kann ich sicher sagen.
Ja. Schön, schön. Ja, mega krass. 10 Jahre 2014. Wahnsinn. Dann gibt Das gab es eine Meldung aus Paraguay, und zwar gab es da jetzt wieder eine Gesetzesvorlage, dass Bitcoin als Zahlungsmittel eingeführt werden soll. Also das gab es irgendwie schon mal 2021, ne, Bullenmarkt, manche erinnern sich. Also wir sind ja immer im Bullenmarkt, aber auf jeden Fall gab es das schon mal, aber damals, glaube ich, von der Opposition oder so. Und diesmal ist es ein Abgeordneter von der Regierungspartei gewesen, also schon ein bisschen andere Sache. Generell ist da ja recht viel passiert in den letzten, weiß nicht, Wochen, Monaten. Also es gab da irgendwie auch zum Mining irgendwie Gesetze dagegen, Verbot und dann wieder irgendwie unterstützend. Ich glaube, die können sich noch nicht ganz entscheiden in Paraguay, oder?
Ja, es gab ja eben scheinbar in beide Richtungen schon irgendwie Gesetzesvorschläge. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass man sich hier jetzt auch tatsächlich für einen positiven Weg mit Bitcoin in Zukunft entscheidet, weil das ja eben auch einige andere südamerikanische Länder so ein bisschen im Schilde führen oder schon durchgeführt haben, wie El Salvador auch. Und man beachte für die heutige Folge auch, dass es sich hier um Südamerika handelt. Ja. Und bei allem, was nachher heute noch kommt, so an News, können wir sicher nochmal ein interessantes Gespräch über die Standortthematik führen als Bitcoiner und überhaupt als Mensch, der sich so ein bisschen frei bewegen und frei leben will, ja. Also da zeichnen sich einige gute und einige sehr, sehr besorgniserregende Wege auf, sage ich mal so.
Ich weiß jetzt gar nicht, was du, aber ich bin selber mal gespannt. Ich bin gespannt. Ja, genau. Aber was daraus wird und so weiter, also das ist alles noch ein bisschen unklar. Also die ließen sich auch, glaube ich, noch nicht so komplett in die Karten schauen da, ne? Das Gesetzespapiere da und so. Ja, mal schauen. Erstmal abwarten. Dann kann man später nochmal genauer drüber berichten, urteilen.
So ist es.
Dann gab es von der Strike-App Neuigkeiten, wo eigentlich schon seit längerer Zeit drauf gewartet wird. Also die Strike-App, wer sie noch nicht kennt, Jack Mellers, damals wurde die eingeführt im Rahmen von der Einführung von Bitcoin in El Salvador. Ne? Das war damals mit Zusammenarbeit mit Jack Mellers und dem Präsidenten Nayib Bukele. Der hat da so ein bisschen mitgeholfen, alles ein bisschen in die Gänge zu kriegen. Und das war so der Ursprungsentwurf, glaube ich, ne, dass die Strike-App da als erstes Vehikel da benutzt werden sollte. Irgendwie, ne. Später wurde es abgelöst, aber das war so der Anfang irgendwie, ne?
Ja, soweit ich mich erinnere, genau.
Und das Gute daran war, also das Gute, der Vorteil an dieser App ist halt, dass du klar länderübergreifend Zahlungen verschicken kannst, versenden und empfangen kannst, via Lightning im Hintergrund. Aber der Vorteil ist halt, dass du es halt dann in anderen Ländern auch in die jeweilige Währung dann auszahlen lassen kannst. Also du hast dann quasi dann auch so einen eingebauten Instant-Währungstausch, ja, was es für viele Leute auf jeden Fall einfacher macht, da länderübergreifend.
Genau. Also du kannst zum Beispiel ja du arbeitest jetzt irgendwie in den USA und schickst Geld nach Hause, nach Südamerika oder so, und dann kannst du, so wie ich es verstanden habe, zum Beispiel das Feature explizit habe ich jetzt selber noch nicht getestet, aber dann kannst du halt auch sagen, ey, ich schicke jetzt irgendwie die native Währung von zu Hause dorthin oder ich schicke US-Dollar dorthin, ja. Und Strike wickelt das dann auf Lightning ab, ne? Also die haben sozusagen in aller Herren Länder dann Forex-Exchanges oder Deals mit solchen und sagen dann, hey, jetzt switchen wir hier diese irgendwie US-Dollar oder die Euros, was auch immer du versendest, in Lightning-Sets, schicken die darüber und switchen dort zum Beispiel in die native Währung zurück. Das ist halt schon super, super interessant. Sei an der Stelle natürlich gesagt, dass die aber zumindest jetzt in unseren Regionen halt natürlich voll reguliert, voll KYC sind. Ich weiß nicht, wie das jetzt in gerade eben solchen betroffenen Ländern zum Beispiel ist tatsächlich. Wäre natürlich schön, und ich weiß, dass das auch mal der Ansatz war, dass man das auch einfach auf jemandes Bankkonto dann dort schickt und er erhält das halt und es ist halt mit viel, viel weniger Gebühren versehen, als das bei einem normalen Banktransfer der Fall ist. Ob das aber Stand jetzt dann der Fall ist in irgendwie Drittweltländern oder so, dass das auch wirklich funktioniert, weiß ich gar nicht. Aber es ist auch interessant, dass es jetzt erst noch als kleine Side-Note in der EU live geht. Das war, glaube ich, mal sehr, sehr viel früher deren Plan. Aber dann wurden ihnen, und da kommen wir nachher auch noch dazu, haufenweise Regulatorien in den Weg gelegt. Und ich glaube, sie haben dann auch einfach den Fokus eher auf, ich sag jetzt mal, Länder gelegt, die das nötig haben, die das viel dringender brauchen, ne? Wo das viel wichtiger ist, dass man möglichst verlustlos Geld um die Welt senden kann.
Ja, genau. Das war damals, also zur Zeit, als das Bitcoin eingeführt wurde in El Salvador, als Strike quasi neu war auf dem Markt. Und da war es noch nicht so ganz klar, wie diese Abwicklung im Detail wirklich aussehen sollte im Hintergrund. Also klar, dass Lightning da irgendwie mit implementiert, das war irgendwie klar, aber diesen ganzen Währungstausch-Ding und so, ja. Das war auf jeden Fall, ich kann mich noch erinnern, da wurde ein bisschen gerätselt, wie das jetzt wirklich ablaufen sollte. Also es wirkte so ein bisschen, ich will nicht sagen dubios, aber man wusste nicht so ganz genau, was jetzt der Hintergrund war, wie diese App wirklich funktioniert. Und ja. Und es gibt natürlich auch, muss man dazu sagen, also Strike oder ja, Jack Mellers, also wir hatten ja auf der El Salvador-Reise auch einige kritische Töne gegenüber Strike oder Jack Mellers generell irgendwie gehört. Also es ist auch nicht immer alles super auf der Jack Mellers Strike-Seite. Wobei, er kann natürlich mega gut verkaufen, also ist ein mega Verkäufer.
Ich wollte gerade sagen, sie machen das halt auch manchmal auch geschickt, oder? Da gibt es halt irgendwie irgendeinen super viralen, tollen Talk, wo irgendwie die ganzen Sachen gepitcht werden und was dann davon wirklich tatsächlich zu vorgegebenen Deadlines irgendwie erledigt wird oder passiert, das versandet sich halt dann so ein bisschen ähnlich mit dem Europa-Launch, oder? Da wurde, glaube ich, dann auch mal ein Quartal angegeben, wann das kommt, und das ist irgendwie schon Jahre her, wenn ich mich recht entsinne. Ich will denen jetzt auch nicht Unrecht tun, aber das ist ja mit ein paar Sachen auch schon so passiert. Ja, sind halt Marketing-Genius auf jeden Fall, was das angeht.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Hast du schon ausprobiert?
Ja, habe ich ausprobiert. Berufskrankheit natürlich.
Klar.
Ist ein smoothes Ding, ja. Also die haben wirklich eine sexy App gebaut. Das kann man auf jeden Fall nicht leugnen, ja. Mit irgendwie, das habe ich mir dann noch nicht genau angeguckt, irgendwie interessante Standortwahl, ja. Ich hatte es dir im Vorgespräch schon kurz gesagt. Die sind irgendwie haben irgendwie eine Subfirma in Polen gegründet. Warum das jetzt Polen genau ist, keine Ahnung. Vielleicht haben die irgendwie im Verhältnis zu anderen EU-Ländern irgendwie lässigere Gesetzgebungen, was manche regulatorische Sachen angeht. Aber so im Detail, keine Ahnung, was zu der Standortwahl geführt hat. Würde mich interessieren.
Ja, hätte ich jetzt auch eher eigentlich dann, wenn ich raten müsste, andere Länder so in Verdacht gehabt, dass es da attraktiver wäre, aber ja.
Ja, definitiv.
Vielleicht sind es auch bloß Verwandtschaft in Polen, wer weiß es. Ja.
Gut möglich, ja. Man weiß es nicht.
Ja, wer sich da auch mal da einen Account zulegen will, gibt es auf jeden Fall in dem Artikel auf der Blocktrainer-Seite auch einen Code, und dafür gibt es auch 5 Euro Startguthaben, genau. Ist da später dann drunter verlinkt. Ja, muss ich mir auch noch angucken. Mal schauen. Noch eine weitere App mehr auf dem Handy, womit man mit Lightning zahlen kann und so weiter. Ja. Wobei, es brechen ja auch hin und wieder einige weg, ja. Kommen wir auch später noch zu.
Ja, eventuell. So ist es, ja.
Ja. Was hatten wir da noch? Der Binance-Gründer CZ genannt, der ehemalige CEO, er ist ja letztes Jahr zurückgetreten aufgrund von verschiedenen, wie sagt man, Vorwürfen vor Gericht, also er wurde
halt Vorwürfen, Vorfällen etc. pp. Genau.
Genau, ja. Und also es gab jetzt eine Gefängnisstrafe für ihn tatsächlich. Also der Prozess dauert schon ein bisschen länger. Er hat da letztes Jahr schon eine Strafe von 1,8 Milliarden Dollar zahlen müssen, also Binance, und 2,5 Milliarden als Schadensersatzzahlungen gab es da auch schon. Und jetzt ist es quasi darauf hinausgelaufen, dass er als Person quasi eine Gefängnisstrafe bekommt. Und zwar ging es hauptsächlich auch darum, dass ja Zahlungen, die vom Gesetzgeber da nicht so gern gesehen werden natürlich, Terrorgruppen und ich weiß nicht, da waren auch so Kindesmissbrauchsachen, so Material, was über Plattformen irgendwie verkauft wird. Und was war das noch? So Lösegeldgeschichten, Ransomware, genau. Da liefen wohl viele Zahlungen über Binance, und Binance hat es aus Sicht der Regierung halt versäumt, das irgendwie zu unterbinden oder zumindest da einzugreifen. Ne?
Das ist halt so ein bisschen, wenn ich es mal drastisch sagen darf, so ein bisschen die alte Leier, ne? Wo am Ende des Tages der Zahlungsstrom zum Verbrechen gemacht wird, statt das Verbrechen selbst zu ahnden. Ne? Das erleichtert natürlich in aller Konsequenz Behörden in vielerlei Hinsicht die Arbeit. Aber man muss da halt aufpassen, wir werden nachher eben auch noch ein bisschen tiefer in diese Richtung gehen. Man muss da schon aufpassen, was man dem Durchschnittsbürger an Freiheiten nimmt und inwiefern das gerechtfertigt ist. Ja, also wir müssen ja schon gucken, dass wir hier nicht bald in so einem Minority Report ähnlichen Szenario landen. Weiß nicht, wenn man als Zuhörer den Film noch nicht gesehen hat, unbedingt mal angucken. Kam, glaube ich, vor 10 oder sogar mehr Jahren raus und war da noch irgendwie der Gipfel der Science-Fiction-Absurdität. Und leider haben wir uns seither dahin entwickelt, dass wir so weit davon gar nicht mehr entfernt sind. Da geht's, also ganz kurzer Exkurs, sorry, da geht's im ganz kurzen darum, Da gibt es irgendwelche, das ist jetzt natürlich Science Fiction, aber irgendwelche Orakel, die in Anführungsstrichen die Zukunft voraussehen. Ne? Was ich jetzt damit hier meine, ist, dass man halt alle möglichen Zahlungsströme überwacht und im Film passiert es dann halt irgendwann, dass man Leute festnimmt, weil der Verdacht besteht, dass sie bald ein Verbrechen begehen. Ne? Und am Ende des Tages, so weit weg davon sind wir nicht mehr, ne? Wenn man irgendwann sagt, oh, sie haben jetzt aber Bitcoin gekauft, das ist ja schon mal sehr verdächtig, dass sie bald hier vielleicht was Kriminelles tun, erstmal alle Bankaccounts schließen und pipapo, oder? Also wir kommen schon an absurde Levels langsam ran, finde ich.
So kleine Schritte in die Richtung gibt es auf jeden Fall schon. Ne? Ich meine, das sind jetzt keine Orakel, die irgendwo in einem Wasserbecken liegen. Aber ich meine, es gibt jetzt auch schon in den USA, in verschiedenen Bundesstaaten, ich weiß gar nicht, gibt es auch schon wirklich Streifen in ihrem Auto, die mithilfe von KI berechnen oder sich sagen lassen, in welchen Gebieten meistens ein Mord passiert, ein Autodiebstahl.
Bezirke häufiger abfahren und so.
Genau, ja, da werden sie häufiger abgefahren. Und noch wird natürlich keiner festgenommen dafür im Vorfeld. Aber das sind halt so kleine Schritte, die schon dahin gehen, ne? Es wird gesagt, so hier und da kann dann das passieren. Ja, das sind die kleinen Vorstufen. Mal schauen.
So ist es.
Ja, auf jeden Fall ist er jetzt, ich glaube, ist es jetzt endgültig gesprochen worden? Ich weiß gar nicht mehr, der aktuelle Stand, aber ich glaube schon, ne? 36 Monate hat er bekommen, Haftstrafe.
Und ja, also ich meine, dass sich zumindest auf diese 50 Millionen US-Dollar wurde sich geeinigt.
Genau.
Mit der Haftstrafe, glaube ich, das ist noch irgendwie in Verhandlungen oder das war zumindest jetzt mal der Vorschlag seitens Staatsanwaltschaft. Das muss aber sicher jetzt noch irgendwie mehr oder minder verhandelt werden.
Ja. Ja, wäre dann der zweite, ne, neben Sam Bankman-Fried, der zweite CEO oder Gründer einer Börse.
Und dazu sei aber noch ganz kurz noch gesagt, ne, also wenn ich mich nicht irre, dann wird ihm jetzt kein krasses Vergehen unterstellt, so wie bei Sam Bankman-Fried im Sinne von Veruntreuung von Kundengeldern, ne? Sondern es ging hauptsächlich darum, er wäre dem halt nicht nachgekommen, die Kunden gut genug zu überwachen,
genau.
Zu viele anonyme Accounts und so. Ja, würde ich jetzt schon nicht prinzipiell in dieselbe Schublade stecken, ne? So aus Sicht des unbescholtenen Bürgers, wie viel Leid hat der jetzt irgendwie dem normalen Bürger angetan, im Gegensatz zu Sam Bankman-Fried, der tatsächlich ja Leute gescammt hat, mehr oder weniger.
Ja. Ja, es gab ja diese Verurteilung letztes Jahr, wie gesagt, aber das war ja dann gegen Binance, glaube ich, gerichtet, ne? Da haben die ja dann halt schon diese Strafzahlung, das war ja wegen Veruntreuung, ne? Wegen Geldwäsche, wie auch immer, in welcher Form, aber nicht als Person. Und das ist jetzt gegen ihn als Person dann nur gerichtet, ne? Ja. Ja, ist ein bisschen anders angegangen, irgendwie die Sache. Ja. Kann man nicht so ganz vergleichen, ja. Ja, dann gab es Neuigkeiten vom Internationalen Währungsfonds, vom IWF. Da ist ein Paper veröffentlicht worden und die haben quasi so ein bisschen den Nutzen von Bitcoin da anerkannt. Also gerade jetzt in Entwicklungsländern wurden da erhöhte Kapitalflüsse in Form von Bitcoin halt irgendwie auch festgestellt und ja, so ein bisschen, sieht so ein bisschen nach Einsicht aus, so von wegen so, ja, es ist doch nicht so scheiße, irgendwie, wie wir in den letzten Jahren immer gesagt haben, also gibt ja doch verschiedene Anwendungsfälle dafür. War schon ein bisschen überraschend irgendwie,
oder? Ja, voll. Und also was ich halt extrem witzig finde, also sie haben sozusagen anerkannt, dass das halt in Regionen mit irgendwie finanzieller Unsicherheit und irgendwie extrem strengen Kapitalkontrollen, dass es da Mehrwert bieten kann, ne, und dass da irgendwie auch dann dass mehr Traction bekommt, Bitcoin mehr gehandelt wird und das dem einen oder anderen auch hilft, diese Kapitalkontrollen zu umgehen. Lustigerweise haben aber die Autoren von diesem Paper dann selbst auch noch darauf verwiesen, dass eben Bitcoin Kapitalkontrollen erleichtert und empfehlen politischen Entscheidungsträgern, das zu berücksichtigen und sich das genau anzugucken. Und was ich halt extrem witzig finde, ist, sie erkennen an, wie das aus Sicht der Autoren wahrscheinlich anderen Ländern, ja, mit strengen Kapitalkontrollen und mit irgendwie diktatorischen Verhaltensweisen oder autoritären Verhaltensweisen, wie das da sozusagen der heilige Gral in der Notlage sein kann und warnen dann im nächsten Satz davor, irgendwie, dass man das dadurch auch im eigenen Land umgehen kann, ohne dabei zu erkennen, dass das vielleicht bedeutet, dass man auf einem ähnlichen Weg ist, weil hier auch die Kapitalverkehrskontrollen extrem sich zuspitzen mit der Zeit und so. Also
ja.
Sehr, sehr ironisch aus meiner Sicht. Ja. Auf der einen Seite gibt man den tatsächlichen Nutzen zu, auf der anderen Seite findet man es im Inland selbst dann doch wieder schlimm, weil da würde natürlich nie jemandem was Böses wollen. Das passiert immer nur in anderen Ländern. Das ist halt irgendwie total weird.
Ja, in der EU scheint die Sonne. Der ganze böse Kram, der passiert außerhalb.
Ja, oder so ein bisschen, genau. Irgendwie in westlichen Ländern irgendwie Vorsicht, Vorsicht, und aber in anderen Ländern, oh gut, dass es das gibt. Total Banane. Ja, aber apropos westliche Länder und EU, da geht es ja generell richtig rund zur Zeit. Wir kommen mal auf einen ersten Punkt zu sprechen, und zwar den EU-Werbeverbotsvorschlag. Was hast du da irgendwie genauere Infos?
Also am besten gefiel mir erstmal das Ministerium, ja, das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz.
Alles, was noch da war, einfach.
Alles, was noch da war. Aber ich finde, da hätten noch ein paar Sachen reingekonnt. Die haben, genau, die haben sich da dieses Influencer-Marketing-Thema angeguckt, und die finden irgendwie nicht gut, dass da einfach so frech für ein dezentrales, freies Geld geworben werden darf. Also es geht da irgendwie gar nicht klar. Also, weiß auch nicht, muss man direkt verbieten.
Weißt du, ob es ging es genau darum, dass irgendwie für Bitcoin oder Firmen, die mit Bitcoin zu tun haben, geworben wird, oder auch für Bitcoin generell? Weil das wäre ja der Witz des Jahrtausends, oder? Wenn man eben für Bitcoin an sich nicht werben darf und soll.
Ich glaube, so weit im Detail sind sie wahrscheinlich gar nicht vorgedrungen, das auseinanderzuhalten. Mhm. Also ich glaube, für viele da in dem Bereich ist es aber noch ein Brei irgendwie, ne? Da wird der Bitcoin, das Bitcoin-Badge halt drauf gemacht, und darunter befindet sich halt alles, was irgendwie mit Krypto und Bitcoin und Börsen und Gambling zu tun hat, glaube ich.
Also es ist einfach faszinierend. Also, ne, selbst wenn es um Gambling geht, tut mir leid, wenn der ein oder andere da vielleicht nicht zustimmt, aber meine Güte, vor was soll man denn alles gewarnt werden, oder? Also dass von mir aus irgendwie Warnungen ausgesprochen werden oder dann auch entsprechende Unternehmen irgendwie blockiert oder von Plattformen verbannt werden, die irgendwie nachweislich Leute scammen, ja, also wirklich betrügen. Mhm. Fair enough, natürlich sind Betrüger, ja, die fügen jemandem Schaden zu. Aber ganz ehrlich, Gambling, Online-Casinos, also der Mensch hat auch noch ein bisschen Eigenverantwortung. Die EU versucht hier, wie so oft in den letzten Jahren, einfach alles Mögliche zu regulieren, ja. Jetzt haben wir den nicht nur irgendwie die an den Flaschen festgetackerten Deckel zu verdanken, sondern irgendwie auch ganz viel anderen Stuff noch, wo sich jeder fragt, wen das weiterbringt, wo Leute irgendwie versuchen, jemanden zu schützen, der selbst gar nichts davon hält, wie er da geschützt wird.
Diese Deckel reißt aus Prinzip ab. Ja. EU, take this, wollte ich dazu nur sagen.
Ja, es ist auch so bescheuert, so als ob das irgendwem irgendwie weiterhilft. Ja, am Ende des Tages werden die Leute, die schon vorher die Deckel einfach weggeschmissen haben in die Umwelt hinein, die werden dann einfach die ganze Flasche wegschmeißen. Wem dann geholfen ist, wer weiß es am Ende des Tages. Aber es zeigt halt, dass es bei solchen Sachen bringt Regulierung in diesem Sinne nichts. Du verschiebst einfach Effekte, du machst im schlimmsten Fall die Jurisdiktion selbst so unattraktiv als Standort, wenn du irgendwas komplett verregulierst, dass die Leute sich einfach vom Acker machen, ja. Dann verschwindet irgendwie ökonomische Kaufkraft und dann bist du einfach auf dem absteigenden Ast. Und ich muss leider sagen, ich befürchte, da befinden wir uns jetzt hier schon lange. Ja. Das ist ein regulierungswütiges Monster geworden, das, wo auch einfach irgendwie fehlt total der Bezug zur Realität manchmal, habe ich das Gefühl. Und ich finde, da sind diese Deckel ein ganz gutes Beispiel. So, haben wir keine wichtigeren Probleme, oder? Da hat irgendjemand ein weiß ich nicht wie langes Paper geschrieben darüber, wieso das jetzt notwendig ist, während wir wirklich ganz andere Probleme aktuell haben.
Ja, pass auf, das nächste Gesetz ist dann nämlich, die stellen dann fest, okay, die Leute reißen die Deckel ab. Ja, wir machen jetzt ein Gesetz, da müssen jetzt Stahlketten dran, damit man die Deckel nicht abreißen kann. Nee, was ich dazu noch sagen wollte, ist, es ist ja auch irgendwie leicht durchschaubar, wenn man nämlich zum Beispiel mal auf diverse Online-Casinos schaut, oder es gibt ja auch jetzt in, ich weiß nicht, ob es in allen Bundesländern ist, aber es gibt ja teilweise auch, ist ja zugelassen, dass Online-Casinos Werbung machen können, ob das jetzt im Fernsehen ist oder im, keine Ahnung, also es gibt ja definitiv Werbung dafür, und ein Online-Casino, also das, wie offensichtlich Scam muss es noch sein, also werden Leute zu angehalten, Geld für irgendwas zu zahlen, wo bunte Bilder auftauchen. Also bei so Dingern wird nachweislich Geld einfach verloren. Niemand gewinnt da, ne? Außer die Anbieter. Und das wird wiederum irgendwie akzeptiert und erlaubt. Und das ist natürlich, man könnte munkeln, dass es daran liegt, dass der Staat daran mitverdient, aufgrund der Steuern, die sie darüber erheben. Ne? Das ist natürlich zweierlei Maß, was da gemessen wird.
Ja, ja, aus meiner Perspektive ganz klar, irgendwie weg mit allem, was sowas, was da reguliert wird. Ja, wenn jemand wirklich Leute nachweislich betrügt, irgendwie falsche Gewinnwahrscheinlichkeiten ausgibt oder so, fair enough, ab ins Kittchen. Aber ansonsten, meine Güte, also die Leute müssen auch irgendwie noch selbst den Kopf anschalten können und vor allem die Konsequenzen dessen tragen, was sie irgendwie machen. Ja, wenn du halt dann irgendwie mal einen ganzen Monatslohn in einem Online-Casino verjolost, ja, dann hast du vielleicht hoffentlich draus gelernt, oder? Also
Ja. Auf jeden Fall hat sie direkt netterweise die Initiative Bitcoin im Bundestag, die ja auch im Bundestag sitzen, natürlich direkt vor Ort da eine Anfrage gestellt, wie die Position in Sachen Verbraucherschutz genau aussehen da in dem Zusammenhang. Bin ich auch mal gespannt, ob da was Anständiges zurückkommt.
Ja, spannend. Und es bleibt diese Woche regulierungs- und verbots- und verhaftungstechnisch leider nicht dabei, ne?
Ja, das war ein kleiner Schock, ne?
Ja, genau. Diese Woche sind die Gründer des Bitcoin-Mixers und gleichzeitig Bitcoin-Wallet, Samurai-Wallet, verhaftet worden. Und ja, wie du sagst, das ging schon so ein bisschen als Schock auch durch die Bitcoin-Community, ne? Wir gehen gleich noch ein bisschen tiefer drauf ein, aber wie hast du das wahrgenommen?
Ja, es war, ich glaube, das haben mehrere Leute im Space irgendwie gedacht, so von wegen, also ein bisschen so, oh, jetzt geht's los, jetzt packen sie ein paar schwerere Geschütze aus und das große Fiat-Ungeheuer-Monster, das wehrt sich gerade und holt zum Schlag aus und haut einfach mal irgendwie rein und dann werden halt so von irgendeinem kleinen Anbieter ein paar Leutchens verhaftet. Ich meine, die haben auch in dem Sinne jetzt nichts Illegales per se gemacht, sondern einfach nur mit ihrem Dienst dafür gesorgt, Privatsphäre mit ihrer Zahlung zu haben. Die wollten einfach Privatsphäre schaffen, das ist eigentlich alles gewesen. Aber das wird halt alles irgendwie ein bisschen kriminalisiert irgendwie immer, dass, wenn es um Privatsphäre geht.
Ja, also ich finde es äußerst beunruhigend tatsächlich irgendwie. Vor allem, es gab da wohl, und das ist eigentlich das, wo man immer so ein bisschen auch bei uns drauf gehofft hat, dass die Mühlen da langsam mahlen. Aber es gab da wohl auch eine mega koordinierte Zusammenarbeit, ne, von US-Behörden. Einer von den beiden war in Portugal und so weiter und so fort. Isländische Polizei irgendwie noch involviert. Also das scheint wirklich zusammengearbeitet worden zu sein. Und das sieht meiner Meinung nach so generell für Bitcoin gerade gar nicht gut aus. Also, ne? Das scheint mir schon ein bisschen in so eine Richtung zu gehen. Auf der einen Seite ETF bewilligen, auf der anderen Seite anfangen, privacy-orientierte Anbieter da die Schotten dicht zu machen. Das ist tatsächlich einer der wenigen Angriffspunkte, die für Bitcoin noch existiert, meiner Meinung nach. Also so der Angriff auf dem Social Layer, ne, auf der sozialen Ebene und einfach irgendwie dafür zu sorgen, alles, was, wo man die Privatheit behält, auf Bitcoin irgendwie nach Möglichkeit dicht zu machen und nur noch irgendwie KYC-te ETF-Bitcoin zu haben, ja, dann kriegst du das auch ganz gut in den Griff, ja, dann geht irgendwann auch so ein berühmt-berüchtigter 6102, ja, wie bei Gold, wo man dann irgendwie Gold konfisziert und so weiter und so fort, wenn dann am Ende des Tages jeder oder fast jeder Bitcoin auf der Welt, bei dem klar ist, wem der gehört, oder? Sehr, sehr gefährlich, wie sich das entwickelt aus meiner Sicht.
Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie das weitergeht. Das haben sich auch mehrere, glaube ich, da irgendwie jetzt auch zu Wort gemeldet, auch Edward Snowden unter anderem, ne? Die haben sich irgendwie auch zu der ganzen Sache geäußert. Ja, mal schauen. Also
ja, es zahlt so ein bisschen auf das Thema ein, was ich vorher schon genannt hatte, ne? Offensichtlich wird jetzt versucht, die wirklich irgendwie also zu blackmailen, ja, also denen die Schuld zu geben, mit Schuld an irgendwelchen kriminellen Transaktionen, die dann gegebenenfalls entstanden sind daraus, dass jemand seine Coins gemixt hat und die dann für irgendwas Illegales verwendet hat. Und das ist wirklich Terrain, da sollten wir alle zusammen tunlichst vermeiden, dass man sowas zulässt, ja, Das klingt immer so salopp und einfach, wenn jemand sagt, ja klar, also das war hier irgendwie, da gab es Gelder zur Terrorismusfinanzierung, dann sagt man schnell mal, ja, okay, klar, dann verbieten wir das, aber man muss die Konsequenz halt schon durchdenken, ne? Wenn man wirklich jegliche Privacy-Optionen rund um Bitcoin irgendwie dicht macht, dann befinden wir uns da, wo wir alle wirklich nicht hinwollen, ja, in so einer richtigen Überwachungsdystopie mit CBDC am Ende, wo dann jede On- und Off-Ramp zu Bitcoin gekappt und gekillt wird. Das ist schwierig. Also Wasabi zum Beispiel, die ja zumindest mal was Ähnliches vorhatten, die machen ja mittlerweile das sogar so, dass man zwar mixen kann, aber irgendwie nur nach irgendwie Transaktionen, die gemäß dieser OFAC-Richtlinien, das ist ja diese Behörde, ja, die sich da größtenteils international damit beschäftigt, dass das dann nur in Anführungsstrichen legale Teilnehmer sind, aber auch das, ja, das ist verrückt, was da abgeht. Die OFAC ist auch keine von irgendjemand international demokratisch gewählte Behörde, ne, sondern so eine zusammengestellte, wenn ich richtig liege, US-Taskforce, ja. Und nahezu jedes Land irgendwie tanzt nach deren Pfeife. Also das ist wirklich, wirklich verrückt.
Die sagt dann, welche Satoshis legal okay sind oder welche aus illegalen Geschäften stammt.
Ja, sozusagen, oder? Also Boah, und da es wirklich schwierig wird, wahrscheinlich so richtig perfekte Privacy nochmal auf den Bitcoin-Base-Layer zu kriegen, da müssen wir uns wirklich mit Händen und Füßen dagegen wehren und auch zeigen, dass das nicht geht. Und zwar egal, ob man selbst was zu verbergen hat oder nicht. Ja, da muss sich eigentlich jeder melden und sagen, nee, das geht nicht. Ja? Also es, im Prinzip ist aus meiner Sicht die Argumentationskette die gleiche, wie wenn man sagt, jeder muss eine Überwachungskamera in seinem Wohnzimmer haben, weil es könnte ja sein, ja, wenn der mal irgendwie jemanden umbringt oder jemand was tut oder, ja, oder jemand gegenüber gewalttätig ist, ja, dann hat man das direkt auf Tape, also muss man das auch filmen. Selbe Argumentationskette aus meiner Sicht und da also muss man wirklich gucken, dass man sich vehement dagegen wehrt, weil diese Salami-Taktik, ja, das funktioniert halt immer so, oder? Jetzt ist mal was passiert mit Samurai, in 3 Wochen interessiert das wieder keinen, da müssen wir schon aufpassen.
Mhm. Ja, da fällt einem direkt immer dieser Spruch ein, ne? Wer Sicherheit mit, ja, wie geht der nochmal, mit Freiheit?
Ach, ich kriege gerade nicht zusammen.
Wer sich Sicherheit
seine Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewähren, wird beides verlieren, genau. So nach dem Motto. Und das, dem kann ich nur zustimmen. Ich bin auch nicht ganz sicher, war das Benjamin Franklin, der das gesagt hatte?
Ja, genau.
Oder irgendwie so, oder ja. George Washington, ich weiß gar nicht.
Benjamin Franklin, ja, genau.
Irgendein verstorbener US-Präsident, auf jeden Fall scheinbar.
Ja. Genau, und da gab es noch viele andere tolle Sachen aus der EU. Und zwar gab es vor kurzem eine Abstimmung im Parlament für ein neues Geldwäschegesetz. Ja, man hat das Gefühl, man hat das schon 20 Mal gehört, hat man teilweise auch. Und das war richtig erschreckend, wie da abgestimmt wurde. Ne? Diese Liste wurde ja veröffentlicht.
Mhm.
Insgesamt waren es 479 Ja-Stimmen, also die für dieses Geldwäschegesetz gestimmt haben. Und 61 dagegen und 32 Enthaltungen.
Ja, also ich hatte diese Tabelle auch gesehen. Vielleicht kurz zur Einordnung, um was es da geht, bevor wir unsere Takes zu diesen Ja-Nein-Stimmen und so geben. Also es geht generell, ging es zum einen um Regelungen für Krypto-Service-Anbieter, nenne ich sie jetzt mal, ja. Wo da verboten wird, dass man eben anonyme Nutzer beherbergt, sowie anonyme Konten und irgendwie, dass man Privacy-Coins nicht listen oder anbieten darf und so weiter und so fort. Am Ende des Tages sind bisher, muss man dazu sagen, irgendwie self-hosted Wallets, also normale Wallets, ja, selbst gehostete, sind noch kaum irgendwie betroffen davon. Das heißt, man kann weiterhin irgendwie seine Bitcoin in unserem Fall selbst halten und das ist auch erstmal nicht schlimm oder strafbar. Und auch Zahlungen aus eigenen Wallets sind erstmal ohne Einschränkungen erlaubt. Aber es gibt halt jetzt irgendwie sichtliche Einschränkungen, wenn man über einen Crypto-Broker, also der diese Bitcoin, was auch immer, für dich hält, wenn man über den Transfers tätigt, ne? In Höhe und Ausmaß.
Ja, genau. Diese Grenzen waren da ja für 10.000 Euro ist, glaube ich, der generelle Höchstbetrag.
Nee, es ist, glaube ich, ich glaube, es ist so aufgeteilt, dass es wirklich komplett verboten ist, anonym von einem Broker irgendwo hinsenden zu können.
Ja, genau.
Und dann aber, was auf sich auf Bargeld wiederum sich bezieht, das war irgendwie so mit in diesen Vorschlag reingegossen, dass man maximal 10.000 Euro für, also Barzahlungen durchführen kann und maximal 3.000 Euro anonym sozusagen, oder? Im geschäftlichen Verkehr sozusagen.
Ja.
Also das heißt, wer jetzt wo auch immer irgendwas Größeres kaufen will gegen Bargeld, der muss dann, egal was es für ein Produkt ist, erstmal seine vollen KYC-Daten dort lassen. Ne? Genau, also das heißt, irgendwie Bargeld wurde da so mit reingegossen. Krypto meines Erachtens aber schon der Hauptaufhänger und was halt wirklich eine absolute Katastrophe ist, eben diese 479 Ja-Stimmen. Ne? Also das zeigt mir mal wieder, es spielt eigentlich nahezu überhaupt keine Rolle, wen du wählst, auch an Parteien. Ne? Was da abging, da hat irgendwie FDP, glaube ich, auch niemand von denen dagegen gestimmt. Ja, also
ja, die haben, glaube ich,
irre. Ja, sorry, sprich.
Die haben, glaube ich, durchweg sich enthalten. Ne? Damit können sie später dann sagen, nee, die haben ja nicht dafür gestimmt.
Ja, das, was aber auch ein Witz ist, ne? Muss man ganz klar sagen. Also gerade bei sowas als sich selber irgendwie liberal bezeichnend oder freiheitsliebend bezeichnend, also da muss man Flagge zeigen, meiner Meinung nach, ganz klar. Das hat so eine Tragweite, dass Bargeld, was ja eigentlich dediziert das legale Zahlungsmittel ist, ne? dass es da... Eigentlich ist es eine Farce, dass es überhaupt eine Grenze dafür gibt, weil wenn was als das Zahlungsmittel dediziert ist, dann dürfte das eigentlich gar nicht zulässig sein, aber man sieht halt irgendwie, was so EU-weit gesponnen wird. Da spielt das keine Rolle mehr, wie viel Realitätsbezug das hat. Das wird einfach dann geahndet und dann ist es so. Und kann man dann gucken, ob man irgendwie ein paar hunderttausend an Anwaltskosten stemmen kann, um sich dagegen zu wehren, sollte es mal zum Tragen kommen.
Ja.
Ja. Also wirklich all in all da keine gute Richtung. Und ne, wenn du jetzt kein Take mehr dazu hast, auch der nächste Punkt geht schon wieder in eine ähnliche Richtung. Also diese Woche wurde wirklich in USA, Europa aus allen Rohren geschossen.
Ja, ich wollte eben nur noch dazu hinzufügen, Cantillionäre unter sich, wenn man sich so die Abstimmungsliste ansieht, die haben halt nicht diese Sorgen von dem normalen Durchschnittsverbraucher.
Ja. Absolut, ja, absolut.
Ja, genau. Das war das, was wir vorhin schon leicht angerissen hatten. Die Phoenix Wallet, eigentlich sehr großer Beliebtheit erfreut, hier auch bei uns in den Kreisen. Also ich kenne sehr viele Leute, die die Wallet nutzen und ich finde die selber persönlich auch ziemlich gut. Die haben jetzt in vorauseilendem Gehorsam, könnte man fast schon sagen, auf dem US-amerikanischen Markt einen Rückzieher gemacht. Ne? Die wird aus den App Stores entfernt und ja, ich weiß nicht, kannst du sie generell da gar nicht mehr nutzen? Das weiß ich gar nicht genau.
Es müsste, was den Store angeht, soweit ich weiß, so sein, dass die App noch auf deinem Handy zwar bleibt, aber halt irgendwie keine Updates mehr kommen, dann wenn du in den USA bist. Ja, also die hatten eben auch reagiert da auf diese, war das nicht auch im Zuge von Samurai, gab es glaube ich auch so eine FBI-Warnung dann irgendwie nochmal gewarnt wurde, wenn man Kryptotransferdienste anbietet und so, dass das problematisch werden kann. Und das ist halt so ein bisschen schwammig auch formuliert, oder? Dass, glaube ich, die Phoenix-Leute auch nicht so ganz rechtliche Sicherheit haben, in welchem Bereich sie sich da bewegen und ziehen jetzt da zum, was war es, ich glaube, 3. Mai die App von den App-Stores ab.
Stimmt,
und dann mal, ja. Wer Funds darauf hat und in den USA sitzt, empfehlen sie, solle diese halt dann von dort abziehen. Jetzt wurde das heiß diskutiert, ja, ob die da vielleicht ein bisschen sehr viel Compliance betreiben, indem sie allein nur schon in Vorsicht das da abziehen und ob sie da sich nicht hätten besser positionieren können und sagen, nee, also solange hier uns keiner beweist, dass wir Krypto-Transferdienstleister sind, in Anführungsstrichen, bleiben wir da drin. Aber, und da finde ich den Gegentake schon auch ganz gut, leider, ja, man steckt halt nicht in deren Haut. Ne? Das sind auch Menschen, die wohnen irgendwo und haben Familie und die haben vielleicht nicht so viel Bock davon, irgendwie US-Behörden dann irgendwo geblacklistet zu werden und irgendwie gesucht zu werden oder auf was weiß ich was für welchen Listen noch zu landen. Ja, aber eben, man sieht, dass wohl diese Woche, ich meine, das muss fast schon teilweise koordiniert gewesen sein, ne, dass da so viele, dass es da so viele herbe Schläge gab. Strange times tatsächlich, ja. Und das alles so ein bisschen, nachdem man diese Hopium-Pille mit dem ETF bekommen hat, ja, und dachte, okay, jetzt scheint es da zumindest in den USA gecheckt worden zu sein. Gehen sie jetzt aber auf der Terrorismus-Finanzierungsschiene, gehen sie jetzt extrem hart vor.
Ja, es ist schon ein bisschen
schwierig.
Schon ein bisschen weird. Ja, ist die Frage, ob es generell jetzt noch, klar haben sich einige die Frage gestellt, ob man jetzt hier bei uns in unseren Breitengraden auch wechseln sollte. Noch ist da nichts bekannt dazu, ob jetzt Phoenix hier auf EU-Ebene, auf europäischem Festland irgendwie so ein Problem werden könnte als Nutzer, aber
ja, es ist halt einer der besten Non-Custodial Lightning Wallets, die es gibt, ganz klar da draußen als App, ne? Und ich glaube, ja, so wie sie aufgestellt sind, immer noch mehr oder minder, nicht ganz, aber mehr oder minder einzigartig. Ja, und ich meine, da müssen wir aufpassen. Ich finde, es muss halt da extrem dagegen gearbeitet werden jetzt, dass zum Beispiel sogar auch Wallet-Anbieter unter diese Claims fallen sollen. Weil dann wird es einfach wirklich gefährlich, oder? Dann gibt es nämlich irgendwann überhaupt keine anonymen Wallets mehr, selbst wenn die self-hosted sind, ja.
Dann
wird es echt schwierig, oder? Also du musst eigentlich am Ende des Tages, wenn du eine Wallet baust, ich meine, man kann natürlich argumentieren, Phoenix managt halt für dich Channel und so weiter und so fort, aber da müssen wir ausdrücklich faktisch dagegen argumentieren, warum jemand, der eine Lightning Wallet anbietet, nicht für dich irgendwelche Transfers tätigt, ja. Selbst wenn der Channel managt, da gibt es ja auch ganz viele Gespräche drüber, ist jemand, der eine Lightning Node laufen hat, ja. Führt er auch Kryptotransfers für andere durch, ja. Und da muss man sich, der Michael Fischer von Opago Pay, müsste mal Ausschau halten nach dem, der hat da, glaube ich, relativ gut was zusammengetextet, wo er halt argumentiert, warum das nicht der Fall ist, ja. Am Ende des Tages schubst zwar jemand, wenn du eine Lightning Node hast, Satz quer durch deine Kanäle, aber du kannst nicht sagen, das sind deren Sats und du verschickst die für die, ja, sondern die Personen nutzen einfach öffentlich verfügbare Infrastruktur.
Ja.
Ja, also da sollten wir alle ganz klar auch Flagge zeigen, dass das nicht okay ist, die Richtung, in die sich das entwickelt.
Ich fand den Post von Zeus dazu auch recht mutig, den hast du wahrscheinlich auch gesehen, ne?
Ja, ja.
We are not going anywhere, wir gehen nirgendwo hin. Ich bin gespannt, ich weiß nicht, wo sitzen die eigentlich überhaupt? Zeus, die App.
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber.
Weiß es auch gar nicht genau.
Wahrscheinlich treffen sie das auch entweder aus einem bevorteilten Standort heraus oder aus einem gewissen Grad an Anonymität, aber weiß ich bei den Zeus-Entwicklern jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Mhm. Aber ja, da sieht man auch, ne? Am Ende des Tages, die Samurai-Gründer, da ist das bei den meisten, die dort gearbeitet haben, auch höchstes Gebot gewesen, dass man irgendwie privat bleibt und auch die hat es am Ende gekostet. Keine schöne Woche für Bitcoin tatsächlich.
Ja, genau. Und eine letzte Meldung in diesem Bereich gab es auch noch. Und zwar die für die EU und USA massive Restriktionen gegen finanzielle Privatsphäre.
Eben, das heißt, man sieht diese Woche aus EU und aus USA da in jeglicher Hinsicht massive Restriktionen, ja, meist abzielend auf finanzielle Privatsphäre. Da gab es dann auch noch ein paar andere Eskapaden mit MetaMask. Das ist ja, glaube ich, so eine Wallet als Browser-Plugin. Und es entstehen da viele Diskussionen bezüglich Autonomie im Bereich Finanzen. Ja, aber das, also es scheint mir schon irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob wirklich USA und EU zusammen, aber es scheint halt schon sehr koordiniert, dass da jetzt so vieles auf einmal passiert ist. Ja, und ich kann da nichts anderes sagen, als wir müssen dagegen halten. Haltet in Diskussionen mit euren Liebsten und Bekannten dagegen, dass das okay ist. Weil jeder, der jetzt sagt, ja, aber für diese und diese Problematik ist das schon okay, wenn das alles überwacht wird. Wir finden uns da tatsächlich in der Zukunft wieder, die wir, glaube ich, alle nicht wollen, wenn wir das alles abnicken.
Ja. Genau. Dann schließen wir mal dieses dunkle Kapitel wieder, oder? Und kommen noch zu einer interessanten, positiven, kleinen Meldung.
Finde ich eine sehr gute Idee. Hast du schön positioniert, dass wir am Ende noch ein bisschen was zum Schmunzeln haben, finde ich gut.
Ja, zum Ende als Abschied noch was zum Schmunzeln, ist immer ganz gut. Es gab da 2017 eine Rede von Janet Yellen, die hat da wurde im Hintergrund ein Schild hochgehalten, auf dem stand Buy Bitcoin. In Bitcoiner Kreisen ist das sehr, sehr weit bekannt, legendär schon. Es gibt es mittlerweile auch als Sticker, habe ich auch einen übrigens, ganz cool. Auf jeden Fall wurde dieses Schild im Original, es war eigentlich ein Blatt Papier im Endeffekt nur, da hat es einer draufgeschrieben mit einem Stift und hat es kurz hinten reingehalten. Das wurde jetzt versteigert, ne? Und da wurden nicht weniger als 16 Bitcoin für gezahlt, für dieses Blatt Papier, auf dem steht Buy Bitcoin.
Ja, absolut absurde Story, oder? Also das Ding wirklich Legendenstatus. Ja, man kennt, glaube ich, zumindest aus Filmen diese typischen gelben Ami-Notizblöcke, wo das so auch nicht wirklich hübsch draufgekritzelt wurde. Aber das ging einfach steil danach. Es hat, glaube ich, sogar parallel, ja, man kann jetzt natürlich argumentieren, dass das sicher nicht damit zusammenhängt, aber parallel ist der Bitcoin-Preis dann damals bei dieser Übertragung um 3, irgendwas Prozent hochgeschnellt, ja. Ob das jetzt daran lag, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber sehr, sehr witzig auf jeden Fall. Der Typ ist dann, glaube ich, auch noch gar nicht so unbekannt jetzt danach geworden im Space. Christian Langalis heißt der Typ.
Achso, ich wollte gerade fragen, wo hast du denn hingehangen eigentlich bei dir? Das ist ja, jetzt so tun, als wenn das irgendein Pseudonym wäre. Keine Ahnung, wer das ist.
Nee, genau, also verkauft hat das Christian Langalis, der das damals hochgehalten hat, wenn ich richtig informiert bin, der auch gesagt hat, dass er einen Teil der Funds dann, glaube ich, nutzen will, um ein Startup zu gründen, was sich irgendwie mit Bitcoin beschäftigt bezüglich Second-Layer-Technologie, also auch ganz coole Geschichte. Und den Käufer kennt man nicht, ne? Ist unter dem Pseudonym, oh Gott, willst du das vorlesen?
Ja.
Ja, okay, hau rein.
Ich glaube, das ist isländisch. Ich als Linguist-Profi. Ich habe keine Ahnung, Skvirkvrat, ich weiß nicht. Ich vermute, er ist eingeschlafen auf der Tastatur.
Ja, scheinbar langjähriger Bitcoin-OG, aber der hat sich das gekauft. Und naja, wenn du so viel Bitcoin hast, dann ist das wahrscheinlich egal, die du durchgehottelt hast über viele Jahre. Dann ist das vielleicht einfach für dich eine lustige Anekdote. Auch schön, kommen wieder ein paar Bitcoin mehr unter die Leute.
Ja, genau. Das war's dann eigentlich schon mit den mit der gewaltigen Welle an News. Die werden sich in ein paar Tagen auch wieder, wird es da wahrscheinlich auch vieles Neues zu geben. Bin ich auch mal gespannt, wie die ein oder andere Entwicklung da ist. Ne? Und ich wollte noch ein paar Spenden aus den letzten Tagen vorlesen von der Fountain App. Ein paar Leute, die gespendet haben. Vielen Dank übrigens dafür. Der Nabobi unter anderem, der Bad Ranger, der User, der das gleiche Profilbild hat wie Markus Turm. Karabim Memsi, der Eberhard, der Fascination Moon, ja, Action Slave auch bekannt, das Pudelskern, Horsche mal, Zetti Zettler und noch ein paar andere. Vielen, vielen Dank für die Satz.
Ja, ja, wunderbar. Und ich verabschiede mich einfach nochmal mit einer kleinen Warnung, ja. Egal wie ihr Satz kauft, ob mit oder ohne KYC oder was auch immer und was eure persönliche Präferenz ist, seid achtsam und haltet den Zeigefinger oben, dass das, was gerade vor sich geht, nicht okay ist.
Ja, genau. Privatsphäre ist kein Verbrechen. So. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Das wäre dann die 64. Und ich sage danke. Fab, vielen Dank auch.
Danke an dich, Phil. Und bis bald.
Ich dachte, du hast noch was. Okay, bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.